Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ich habe als Kind die Mondlandung mitverfolgt, war immer sehr begeistert von Weltraumfahrt und ist natürlich ein erhebendes Gefühl, wenn man jetzt quasi Proben auch bekommt, an diesen Proben arbeiten kann und damit auch sehr grundständige Fragen in der Wissenschaft lösen kann.
Der Geologe Carsten Münker von der Uni Köln hat Proben von Mondgestein, die die Apollo-Astronauten zur Erde gebracht haben, genauer als jemals zuvor datiert und kommt zu dem Schluss, der Mond ist deutlich älter als gedacht und entstand wohl schon 50 Millionen Jahre nach der Geburt unseres Sonnensystems. Wie er drauf kommt und was das für die Entstehung der Erde bedeutet, das verrät er uns gleich. Außerdem stellen wir Computersimulationen vor, die vor einem drohenden Vulkanausbruch verraten, wo sich das glühende Gestein aus dem Untergrund am ehesten seinen Weg ins Freie bahnen wird.
Supervulkane wie die Phlegräischen Felder haben riesige Magmareservoire und das Potenzial zu sehr großen Ausbrüchen. Um die vielen Menschen, die in der Caldera leben, besser zu schützen, wollen wir den Vulkan besser verstehen. Denn schon kleine Ausbrüche wären gefährlich.
Außerdem berichten wir von einer Konferenz über Sonnensegel als Raumfahrtantriebe, die gerade in Aachen stattfindet. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Die Phlegräischen Felder im Süden Italiens sind eine der vulkanisch aktivsten Regionen Europas. Kaum 30 Kilometer vor den Toren von Neapel quillt dort schwefliger Dampf aus Erdspalten. Und der Boden ist so heiß, dass man sich dort die Füße verbrennen kann. Das verflüssigte Gestein, das dort tief unter der Oberfläche brodelt, ist Teil eines Supervulkans, der früher oder später wieder glühende Lavamassen ausspucken wird. Wann genau der nächste Ausbruch bevorsteht, können Vulkanforscher bis heute leider nicht vorhersagen. Aber ein neues Computermodell, entwickelt am Geoforschungszentrum Potsdam, verrät jetzt, welchen Weg das Magma vermutlich einschlagen und wo es dann ins Freie strömen wird. Für den Schutz der Bevölkerung in der dicht besiedelten Region am Golf von Neapel wäre das ein großer Fortschritt. Dagmar Röhlich berichtet.
150 Quadratkilometer sind die Phlegräischen Felder groß und damit kaum kleiner als Liechtenstein. Unter diesen brennenden Feldern südwestlich des Vesuvs verbirgt sich in der Tiefe ein Supervulkan, der bereits mehrfach so heftig ausgebrochen ist, dass seine Asche halb Europa überzogen hat. Zurück blieb ein riesiger Einbruchskrater, eine Caldera, und die ist inzwischen dicht besiedelt.
Supervulkane wie die Phlegräischen Felder haben riesige Magmareservoire und das Potenzial zu sehr großen Ausbrüchen. Um die vielen Menschen, die in der Caldera leben, besser zu schützen, wollen wir den Vulkan besser verstehen. Denn schon kleine Ausbrüche wären gefährlich.
Und die Phlegräischen Felder sind mit den Kratern kleinerer Ausbrüche geradezu übersät, beschreibt Eleonora Rivalta vom GFZ, dem Geoforschungszentrum Potsdam.
So stellt sich die Frage, wo der nächste kleinere Ausbruch stattfinden wird. Wenn wir das mit einiger Wahrscheinlichkeit wüssten, könnten wir Evakuierungen besser planen und Risiken besser abschätzen.
Bisher beruhten die Modellrechnungen dafür auf statistischen Auswertungen vergangener Eruptionen. Dahinter steckt die Annahme, dass die Schlote, die sich dabei gebildet haben, Schwachstellen im Untergrund sind, über die das Magma beim nächsten Mal leichter aufsteigt. Das Problem? Viele Schlote wurden nur ein einziges Mal genutzt. Die Annahme ist also vermutlich falsch.
Wir haben deshalb die statistischen Methoden unterfüttert mit dem aktuellen physikalischen Wissen darüber, welche Faktoren die Ausbreitung des Magmas steuern. Denn Magma geht seltsame Wege. Die können gebogen sein oder verdreht. Wir wissen inzwischen, dass dahinter der tektonische Stress steckt. Das tektonische Spannungsfeld bestimmt, wie das Magma fließt.
Die Berechnungen, die Eleonora Rivalta entwickelte, beruhen auf der Lage der Magmakammer und, da sich das Stressfeld nicht direkt messen lässt, auf sehr vielen Rechendurchgängen mit unterschiedlichen Annahmen zu den Eigenschaften dieses Feldes. Anhand vergangener Ausbrüche wurde das Modell dann mit Hilfe statistischer Verfahren kalibriert.
Wir berechnen, ob das Magma unter den Parametern des physikalischen Modells auch an der richtigen Stelle ausbricht. Dabei stimmen wir diese Parameter so lange ab, bis das passiert. Mit diesem kalibrierten Spannungsfeld kann ich dann künftige Ausbrüche vorhersagen.
Für die Phlegräischen Felder erwies sich die Treffsicherheit des Systems als sehr hoch. In den Berechnungen spiegelt sich die langsame Verlagerung der Ausbruchsschlote wider. Und das Rätsel um den Ort der bislang jüngsten Eruption ist gelöst.
Unsere Berechnungen zeigten, dass dieser Ausbruch zwar nicht an dem Ort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit stattfand, aber an einem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Der Monte Nuovo, der bei dem Ausbruch von 1538 entstand, liegt auf einem Ring um das Caldera-Zentrum herum. Und wir wissen jetzt, dass Ausbrüche prinzipiell überall auf diesem Ring stattfinden können.
Eruptionen können auch ein paar Kilometer weiter im Nordosten der Caldera auftreten. Dort befindet sich das Gebiet mit der höchsten Ausbruchswahrscheinlichkeit. In jedem Fall liegt die Risikozone nicht in dem Teil der Caldera, der unter Wasser ist, sondern mitten im dicht besiedelten Küstengebiet der Region Kampanien. Als nächstes soll das Verfahren an zwei weiteren Vulkanen erprobt werden, dem Ätna auf Sizilien und dem Piton de la Fournaise im Indischen Ozean.
Dagmar Röhlich über ein neues Computermodell zur Vorhersage von Vulkanausbrüchen. Auch auf dem Mond gab es einst flüssiges Magma. Denn nach seiner Entstehung, im Gefolge der Kollision eines großen Himmelskörpers mit der jungen Erde, war der Mond eine Zeit lang von einem Ozean aus Magma bedeckt. Als der dann allmählich abkühlte, bildeten sich verschiedene Arten von Basaltgesteinen, die bis heute auf der Mondoberfläche zu finden sind. Weil man anhand dieser Gesteine Rückschlüsse auf die Entstehung des Mondes ziehen kann, haben Forscher der Universität Köln sich die jetzt mal genauer angeschaut als alle anderen Wissenschaftler vor ihnen. Das Ergebnis der Analyse ist jetzt nachzulesen im Fachmagazin Nature Geoscience. Der Mond ist deutlich älter als bisher gedacht und entstand bereits vor 4,51 Milliarden Jahren. Ich habe Professor Carsten Münker vom Institut für Geologie und Mineralogie vorhin gefragt, was sind das für Gesteinsproben, die Sie jetzt analysiert haben?
Wir haben Proben analysiert, die von verschiedenen Apollo-Missionen in den späten 60ern und frühen 70er Jahren auf die Erde gebracht worden sind. Wir sind eines der wenigen Institute in Deutschland, die auch Zugang zu solchem Material hat. Man muss dann entsprechend Anträge schreiben an die NASA mit einem Forschungskonzept und dann bekommt man diese Proben auch und kann daran eben arbeiten. Die Proben, die wir jetzt hatten, decken alle Apollo-Missionen ab und das sind weitestgehend vulkanische Gesteine, die so vor 3 bis 4 Milliarden Jahren auf dem Mond entstanden sind.
Ich habe in einem Video, das Sie auch veröffentlicht haben, gesehen, da wird in einem Reimraum sozusagen experimentiert mit diesen kostbaren Gesteinsproben, um ja nichts zu verunreinigen wahrscheinlich.
Ja, genau. Da gibt es verschiedene Gründe, warum wir sehr sauber arbeiten müssen. Zum einen bekommen wir nur sehr wenig Material. Also wir reden da über 100 Milligramm vielleicht. Da ist auch wenig drin von den Elementen, die wir analysieren müssen. Und wir müssen deswegen sehr sauber arbeiten, weil im normalen Straßenstaub oft mehr an diesen Elementen drin ist, die wir analysieren, als in unseren Proben.
Die Elemente, für die Sie sich interessieren, das sind radioaktive Marker, nach denen Sie Ausschau halten. Welche genau haben Sie da ins Visier genommen?
Wir untersuchen radioaktive Zerfallsysteme, weil die erlauben eben geologische Proben zu datieren oder auch Himmelskörper zum Beispiel, von denen geologische Proben kommen. Und wir haben in Köln uns auf diese Elemente Hafnium und Wolfram spezialisiert. Die sind im Laien wahrscheinlich nicht sehr geläufig für Geologen, aber sehr interessant, weil es während der ersten 60 Millionen Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems eine radioaktive Uhr gab, sind die Isotope 182 Hafnium. Das ist komplett zerfallen zu 182 Wolfram. Und wir können durch sehr präzise Messungen von Wolfram-Isotopen Gesteine datieren, die wirklich so alt sind. Also zum Beispiel Proben von alten Himmelskörpern, von Meteoritenproben und ähnliche Dinge.
Das heißt, Sie schauen sich quasi das Verhältnis dieser beiden Elemente zueinander an, gucken, was noch übrig ist und rechnen dann zurück, wie viel Zeit für den Zerfall gewesen sein muss.
Genau, für eine erfolgreiche Altersdatierung müssen Sie einmal das radioaktive Isotop messen, was entstanden ist durch den radioaktiven Zerfall. Und dann müssen Sie das Verhältnis von Mutter- zu Tochterisotop gut kennen. Und wir haben jetzt Zweites gemacht. Das Verhältnis von Mutter- zu Tochterisotop kannte man bislang nicht sehr gut auf dem Mond. Wir haben durch hochpräzise Messungen von Gehalten der Elemente Wolfram, Uran, Thorium oder auch Hafnium an Mondgestein jetzt erstmals genau das Verhältnis von Mutterisotop Hafnium zu Tochterisotop Wolfram messen können. Aufgrund dessen konnten wir unter Einbezug von Isotopendaten jetzt das Alter des Mondes eben neu und viel genauer bestimmen, als das bisher der Fall war.
Und das Ergebnis liegt im Bereich von 4,51 Milliarden Jahren. Habe ich das richtig gelesen?
Genau, 4,51 Milliarden Jahre, das klingt ja gewaltig, oder ich sage es mal anders, ungefähr 50, 60 Millionen Jahre nach Entstehung des Sonnensystems. Bislang oder während der letzten 10 Jahre dachte man, dass der Mond jünger sei, also vielleicht so 100, 200 Millionen Jahre nach Entstehung des Sonnensystems. Das mag zunächst mal bei solchen Zeitskalen dem normalen Menschen lächerlich erscheinen oder fast gleich alt.
Man könnte sagen, als Laie, naja, bei 4 Milliarden Jahren, 100 Millionen Jahre hin oder her, da reden wir über Schwankungen im Prozentbereich. Aber für Sie ist das total spannend.
Für uns ist das total wichtig, weil wir gängige Modelle der Planetenentstehung testen können. Das Alter des Mondes datiert gleichzeitig auch die Erde. Warum ist das so? Weil der Mond durch einen Einschlag oder die Kollision der Erde mit einem marsgroßen Planeten, neuerdings gibt es auch Modelle, dass der Planet gleich groß war, entstanden ist. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass der Mond das Alter der Erde definiert. Wir wissen somit jetzt, dass das Alter der Erde mindestens 4,51 Milliarden Jahre sein muss. Und das ist jetzt wiederum in Einklang mit neuen Ansätzen, Modellierungen von Planetenentstehung, die sagen, dass das eigentlich sehr schnell passiert sein muss, innerhalb von ein paar 10er Millionen Jahren nach Entstehung des Sonnensystems.
Also das Sonnensystem entstand vor 4,56 Milliarden Jahren, da ist man sich relativ sicher. Und in den paar zig Millionen Jahren danach müssen dann die ganzen Planeten entstanden sein?
Genau, die Entwicklung des Sonnensystems lief in mehreren Stufen ab. Die ältesten datierten Gesteine des Sonnensystems sind 4,567 Milliarden Jahre alt. Das wissen wir sehr genau, auf 0,01% genau. Und die Kleinplaneten, die dann aus diesen ersten Gesteinen entstanden sind, sie fangen an mit Staubkörnern, bilden dann immer größere Körper und dann bilden diese Körper in Asteroidengröße, also die sind so bis 100 Kilometer vielleicht mächtig und die sind innerhalb der ersten ca. 5, 6, 7 Millionen Jahre entstanden. Und dann hat es nochmal vielleicht 10, 20, 30, 40 Millionen Jahre gedauert, bis die Planeten aus diesen Kleinstkörpern entstanden sind. Es ist also ein mehrstufiger Prozess. Die Erde ist nicht aus Staub gewachsen, sondern ist gewachsen durch die Kollision von Kleinstplaneten, die wiederum aus kosmischem Staub entstanden sind.
Der Mond ist also ein bisschen älter als gedacht, die Erde damit auch. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie jetzt abends an den Nachthimmel schauen?
Mich begeistert es, weil da ein Stück kindliches Interesse drinsteckt. Ich habe als Kind die Mondlandung mitverfolgt, zumindest die letzten Mondlandungen. War immer sehr begeistert von Weltraumfahrt und ist natürlich ein erhebendes Gefühl, wenn man jetzt quasi Proben auch bekommt, an diesen Proben arbeiten kann und damit auch sehr grundständige Fragen in der Wissenschaft lösen kann.
Da sagt noch einer, Geologie sei langweilig. Professor Carsten Münker von der Uni Köln hat Mondgestein zum Sprechen gebracht und so das wahre Alter des Erdtrabanten ermittelt. Wenn beim Segeln eine frische Brise überm Wasser das Segel aufbläht und das Boot beschleunigt, dann liegt es an den Luftmolekülen, die da in großer Zahl heranfliegen und Druck auf die Stoffbahnen ausüben. Im Weltraum, der ja bekanntlich luftleer ist, würde das natürlich nicht funktionieren. Denn ohne Luftpartikel kein Wind, der Kraft auf ein Segel ausüben und damit ein Raumschiff antreiben könnte. Es sei denn, man würde statt Luftteilchen Lichtteilchen verwenden. Photonen, die von der Sonne kommen also und die, obwohl sie millionenfach leichter sind als Luftmoleküle, ebenfalls einen Impuls auf ein Segel übertragen können. Solche Sonnensegel als Raumfahrtantrieb zu nutzen, diese Vision gibt's schon länger. Und auf einem Symposium in Aachen werden diese Woche die neuesten Ideen diskutiert. Karl Urban ist für uns vor Ort und traf dort den Chefingenieur des aktuell laufenden Sonnensegelexperiments im Erdorbit, über das wir vor 3 Wochen schon mal berichtet haben.
Wir erklären die Mission für erfolgreich. Unser wichtigstes Kriterium dafür war, dass wir den Orbit allein mit Hilfe des Sonnensegels verändern können. Und in der Tat haben wir das Apogäum, also den äußersten Punkt der elliptischen Umlaufbahn, um 1,7 Kilometer angehoben. Und das nur mit dem Sonnensegel.
Mächtig geschafft, wirkte Bruce Betts, als er gestern auf dem Internationalen Symposium für Sonnensegel in Aachen die Ergebnisse einer kleinen, aber viel beachteten Mission vorstellte. Betts ist Chefingenieur der Planetary Society und verantwortlich für LightSail 2. Der CubeSat war Ende Juni an Bord eines größeren Satelliten gestartet worden. Nach seinem Aussetzen verzögerte sich das große Ereignis noch. Denn bevor das Sonnensegel entfaltet werden konnte, musste zunächst der Satellit einwandfrei funktionieren, erläuterte der Projektmanager David Spencer gestern Abend auf einer Pressekonferenz.
Es gibt ein Rad an Bord, das sich schneller und langsamer drehen kann, um die Ausrichtung des Satelliten zu verändern.
Und dieses Reaktionsrad besitzt eine maximale Geschwindigkeit. Wenn es die erreicht, müssen wir das Rad abbremsen, was den Satelliten selbst ungewollt in Rotation versetzt. Wir haben allerdings sogenannte Magnettorker, Magnetspulen, die mit dem Erdmagnetfeld interagieren, um das Drehmoment des Satelliten wieder zu reduzieren.
Leitzell 2 ist gerade mal 5 Kilogramm schwer, während das Reaktionsrad und der rotationsdämpfende Magnettorker bei großen Satelliten bereits gut erprobt sind solche Systeme in ihrer kleinen Bauform noch immer fehleranfällig. Für die Ingenieure war aber entscheidend, dass gerade diese Systeme funktionieren. Denn Leitzell 2 soll wie ein Segelboot in stürmischem Wetter auch im All sein Segel hin und her bewegen, um durch geschicktes Kreuzen seine Bahn am höchsten Punkt anzuheben und am tiefsten Punkt abzusenken, angetrieben allein vom Impuls der Lichtteilchen von der Sonne, die das Segel treffen. Nach einigen Tagen klappte das auch. Unter den anderen bislang gestarteten Sonnensegeln, allen voran die japanische Ikaros-Sonde mit ihrem deutlich größeren Segel, setzt Leitzell 2 nun dennoch Maßstäbe, sagt der Vorsitzende der Planetary Society, Bill Nye.
Unser Sonnensegel besitzt die beste Performance. Die Beschleunigung verglichen mit unserer Masse ist die höchste aller bis heute gestarteten Sonnensegel.
Mindestens einen Monat lang soll das 32 Quadratmeter große quadratische Segel mit einer Kraft angetrieben werden, die gerade dem Gewicht einer Erbse entspricht, bis Leitzell 2 wiederum mit Hilfe seines Segels von der Erdatmosphäre abgebremst wird. Die Ingenieure wollen mit dem Segel versuchen, den Zeitpunkt des Wiedereintritts zu beeinflussen. Eine Anwendung, die für künftige Missionen spannend sein könnte. Es ist nur eine von vielen Ideen, die hauchdünnen Folien zukünftig im All einzusetzen.
Diese Technologie ermöglicht es uns, zu außergewöhnlichen Zielen im Sonnensystem und vielleicht darüber hinaus aufzubrechen. Denn wir brauchen keinen Treibstoff. Wir brauchen diese ganzen Systeme, um den Treibstoff zu handhaben und zu kontrollieren, nicht. Und wir müssen ihn nicht kaufen. Das ist alles unnötig.
Soweit der Beitrag von Karl Urban, der für uns bei der Solarsegelkonferenz in Aachen war. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
Die DNA-Fahndung soll erweitert werden. Zeitungen berichten, dass das Bundesjustizministerium einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorgelegt hat. Danach soll die Polizei zukünftig die Haut-, Haar- und Augenfarbe sowie das Alter eines flüchtigen Täters aus eventuellen DNA-Spuren wie Blut, Hautschuppen oder Haaren herauslesen dürfen. Bisher ist nur die Feststellung des Geschlechts und der Identität anhand der DNA erlaubt. Die Erweiterung sah zwar einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, aber in der konkreten Ausgestaltung verhältnismäßig, heißt es in dem Entwurf. Weiterhin verboten bleiben soll es, die biogeografische Herkunft einer Person zu ermitteln, also woher jemand laut seines Erbgutes stammt.
Saure Böden machen Pflanzen durstiger.
Bis zu 10% mehr Wasser verbrauchen Bäume, die in versauerter Erde wachsen, im Vergleich zu Bäumen, die auf unbelastetem Boden stehen. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie von Forschenden aus den USA, die im Fachmagazin Science Advances erschienen ist. Saurer Regen verändert die Bodenchemie dauerhaft, auch dann, wenn längst kein saurer Regen mehr fällt. Wie die Wissenschaftler schreiben, fehlt den Böden dann zum Beispiel Calcium, das für die Regulation des pflanzlichen Wasserhaushaltes wichtig ist. Können die Pflanzen nicht genügend Calcium aus dem Boden aufnehmen, bleiben die Poren in den Blättern dauerhaft geöffnet, die für den Gasaustausch verantwortlich sind. So verdunstet mehr Wasser, das die Pflanzen dann über die Wurzeln wieder aufnehmen müssen.
Ein autonomes Fahrrad vereint das Beste aus zwei Welten.
Das Zweirad wird von einem neuartigen Chip gesteuert, der zwei Arten von künstlicher Intelligenz vereint. Die neuronale künstliche Intelligenz, die die Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachahmt, und die computerbasierte KI, die auf selbstlernenden Algorithmen basiert. Bisher wurden die Ansätze nur einzeln genutzt, da sie technisch nicht auf der gleichen Plattform ausgeführt werden konnten. Diese Einschränkung haben chinesische Forscher jetzt aufgehoben, wie sie im Fachmagazin Nature berichten. Ihr Hybridchip ermöglicht es, sowohl Algorithmen für Maschinenlernen als auch künstliche neuronale Schaltkreise zu nutzen. Das Fahrrad reagiert auf gesprochene Kommandos, kann selbstständig die Balance halten, eine Person erkennen und ihr folgen und Hindernissen ausweichen.
Ein neuartiges Impfpflaster imitiert Schlangenbisse.
Die Mikronadeln des Pflasters, die Impflösung oder andere medizinische Flüssigkeiten unter die Haut transportieren, ähneln den Giftzähnen bestimmter Schlangen. Diese besitzen eine spezielle Rille, durch die das Gift nach einem Biss durch Kapillarkräfte schnell in die Bisswunde des Opfers transportiert wird. Bei den Mikronadeln sorgen 6 solcher Rillen dafür, dass die Flüssigkeit zur Nadelspitze und unter die Haut befördert wird. Leichter Druck mit dem Daumen ist dafür ausreichend, während Impfpflaster mit herkömmlichen Mikronadeln ein zusätzliches Pumpsystem benötigen. Ihre Entwicklung stellen die Wissenschaftler aus Korea im Fachjournal Science Translational Medicine vor.
Makaken können logische Rückschlüsse ziehen.
Das folgern US-amerikanische Psychologen aus Versuchen, bei denen die Affen die korrekte Reihenfolge verschiedener gezeigter Objekte ableiten mussten. Also zum Beispiel erkennen, dass in der Reihe A, B, C A vor C steht, wenn bekannt ist, dass A vor B und B vor C kommt. Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances berichten, waren die Affen selbst dann in der Lage, die gestellte Aufgabe zu lösen, wenn es für die Auswahl der richtigen Reihenfolge eine kleinere Belohnung gab als für eine ebenfalls angebotene falsche Lösungsmöglichkeit. Das zeige, dass die Tiere die Lösung nicht durch die Höhe der Belohnung herausgefunden hatten, sondern mit Hilfe simpler Logik, schlussfolgern die Forscher.
Künstliche Intelligenz warnt frühzeitig vor akutem Nierenversagen.
Das System kann berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass in den nächsten 48 Stunden ein Nierenversagen eintritt. Wird ein Grenzwert überschritten, schlägt es Alarm und ermöglicht so eine frühzeitige Behandlung. Da akutes Nierenversagen mit den aktuellen Standardtests meist erst erkannt wird, wenn schon Schäden am Organ entstanden sind, könnte die Entwicklung die Überlebenschancen für Patienten deutlich verbessern. Wie ein internationales Forscherteam im Fachjournal Nature berichtet, ließen sich in ihrer Studie 55% der auftretenden Fälle von Nierenversagen im Vorfeld erkennen. Die Vorhersage des Systems basiert auf den spezifischen Blutwerten von mehr als 700.000 Patienten sowie weiteren medizinischen Daten. Weil darunter nur 6% Frauen waren, könnte die Übertragbarkeit des Systems auf die Gesamtbevölkerung allerdings eingeschränkt sein, schreiben die Forscher. Auch falsch positive Ergebnisse kamen noch häufig vor.
Sternzeit, 1. August. Rudolf Wolf und die Sonne über Zürich. Zu den großen Astronomen der Schweiz zählt Rudolf Wolf. In gewisser Weise ist er der Begründer der modernen Himmelsforschung der Eidgenossenschaft. Geboren 1816 in Fellanden bei Zürich, studierte er Physik und Astronomie. Nach einigen Jahren als Lehrer in Bern wechselte er im Alter von knapp 40 Jahren nach Zürich, wo er Professor am Polytechnikum wurde, der heutigen ETH. Rudolf Wolf gründete dort die Eidgenössische Sternwarte und widmete sich vor allem der Sonnenforschung, insbesondere der veränderlichen Aktivität der Sonne. Mal sind fast keine Flecken auf der Sonne zu sehen, mal erscheint unser Stern gesprenkelt, fast wie ein Streuselkuchen. Um die rund 11-jährigen Fleckenzyklen objektiv zu erfassen, führte Rudolf Wolf 1849 die Relativzahl ein, die sich nach einer einfachen Formel aus der Anzahl der Fleckengruppen und Gesamtzahl der Flecken errechnet. Die Zürcher oder Wolfsche Sonnenfleckenrelativzahl gibt bis heute sehr gut die Aktivität der Sonne an. Um sie zu bestimmen, reicht ein recht kleines Teleskop. Daher beteiligen sich auch viele Amateurastronomen an ihrer Messung. Zwar überwachen Raumsonden im Ultraviolett- und Röntgenbereich die Sonnenaktivität mittlerweile viel genauer, dennoch ist das Zählen der Flecken noch immer bedeutend. Vor allem, um die langfristigen Schwankungen zu verfolgen. Denn die Sonnenflecken werden seit mehr als 150 Jahren nach der Zürcher Methode gezählt. Kontinuierliche Satellitenmessungen aber gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Evolution, die dauert ihre Zeit, Jahrtausende.
Wir Artenforscher interessieren uns für lange Zeiträume.
Ja, eigentlich ja Millionen. Passiert in der unberührten Natur.
The real nature is out there, in the mountains, in the forest, in the jungles.
Nicht vor der Haustür, da ist Straße, da ist Stadt.
Autos, Presslufthammer.
Betonwände.
Wenig Leben, Asphaltstraßen.
Und auch da gibt es Evolution.
Die Betonwüste lebt. Evolution in der Stadt. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.